Liebe Sportfreunde, heute geht Tor Nummer 5 in unserem Adventskalender auf. Hinter diesem Tor versteckt sich eine Spezialfolge auf Schweizerdeutsch mit einem Reha-Trainer. Ottmar Keller arbeitet seit Jahrzehnten als Reha-Trainer mit den verschiedensten Sportlerinnen und Sportlern in den unterschiedlichsten Sportarten. Grasshopper Club Zürich, Ski Nordisch, MotoGP, Tennis und Alinghi im Segelsport. Das sind nur ein paar der Sportarten und Vereine, mit denen Ottmar gearbeitet hat. Freut euch auf eine unterhaltsame und abwechslungsreiche Folge, in der Ottmar uns auf seinen Berufsweg mitnimmt und einzigartige Anekdoten erzählt. Viel Spaß mit der Adventskalenderfolge Nummer 5 von Sportsfreunde. Zur Info: Die Folge mit Ottmar Keller habe ich im August 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, hey Ottmar, vielen Dank, dass du da dir Zeit nimmst für den Podcast Sportsfreunde beizuziehen. Große Ehre für mich, danke vielmals. Du bist Reha- und Reha-Physio-Therapeut in dem Bereich unterwegs, im Sportbereich. Hast viel im Fußball, im Segeln, im Tennis und so weiter gearbeitet mit verschiedenen Leuten. Wie bist du eigentlich ursprünglich überhaupt dazu gekommen, das zu machen?
Zuerst mal danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe immer gerne Sport gemacht. Das war eigentlich schon von klein auf so ein bisschen mein Leben gewesen. Mir war auch klar, dass ich mal etwas im Sport machen möchte. Ich habe dann als Jugendlicher Biathlon gemacht, mehr oder weniger erfolgreich. Und habe dann aber irgendwann gesehen, dass man natürlich von dem nicht leben kann. Und habe dann das grosse Glück gehabt, eine Physiotherapie-Ausbildung zu machen. Mhm. Wo ich dann Leukerbad gewesen bin. Habe dann aber auch gemerkt, dass die Physio alleine mir eigentlich nicht reicht. Und dass ich in Sport rein möchte, und vor allem im Reha-Bereich und im Konditionsbereich so ein bisschen ganzheitlich arbeiten, und da hat das eine ein bisschen das andere ergeben.
Wo liegen die grossen Unterschiede zwischen der Physio und der Reha?
Es sind eigentlich keine Unterschiede. Also Physio ist eigentlich die Basis von einer Reha. Mhm. Es wird natürlich oft unterteilt vom Physio, und dann kommt der Reha-Trainer und dann kommt der Konditrainer. Und das sind zum Teil dann fließende Übergänge, aber zum Teil auch in grossen Teams sehr abtrennt. Mhm. Und mir hat eigentlich alles immer gefallen. Und ich finde halt, wenn du einen auf dem Schragen hast und mit dem kannst reden, ihn behandelst, dann weisst du eben nachher auch das Programm wieder. Und das, was du geplant hast, ist meistens wieder ganz anders. Und das Konditraining oder das Training auch so, das hat mich immer fasziniert. Und von dem her habe ich gerne die ganze Bandbreite ein bisschen abdeckt. Es gibt natürlich den Spezialisten für jedes auch wieder, wo ich natürlich dann auch gerne wieder zuziehe.
Mhm. Und du hast gesagt, Kondi hat dich vor allem fasziniert. Also ich sage jetzt mal Laufen, Konditionstraining, viel Laufen.
Bist nicht nur Laufen.
Aber Kondition, Tappen.
Ja, Joggen, sagt man. Nein, das ist ein ganzes. So.
Was gehört denn sonst noch aus dem Konditionstraining?
Ja gut, das sind natürlich sämtliche Konditionsfaktoren. Also die Ausdauer ist sicher ein Faktor. Und früher ist man ja im Wald seine Ausdauer holen als Fußballer. Das ist mittlerweile durch. Also da wird auf dem Platz das Integrative gemacht. Dann ist natürlich die ganze koordinative Sache, wo man auch dann dort reinpacken kann. Es ist die ganze Rumpfstabilität, das ganze Krafttraining, dann die ganze Beweglichkeitssache. Dann kommt jetzt auch viel Neuroathletik, so Zeug zusammen, also Körper, einfach die ganze neuronale Ansteuerung, wo man unheimlich spannende Sachen macht. Und all das zusammen fasziniert mich eigentlich. Und ich tue die Athleten wirklich in ihrer Sportart einfach auf dem konditionellen Bereich probieren, besser zu machen. Schauen, dass sie gesund sind und leistungsfähig. Aber wenn es natürlich dann spezifisch wird, dann sind dann auch wieder die spezifischen Trainer gefragt.
Was ist so die schwierigste Verletzung von einem Sportler, wo du mitbetreut hast, um wieder auf die Beine zu kommen und wieder gesund zu werden?
Ja, schwierig. Es ist jede, nein, es ist nicht jede Verletzung schwierig, aber es, wir haben Haufen ganz komplexe Sachen gehabt, natürlich. Oft ist es halt einfach so, dass dann auch der mentale Bereich dazu kommt und wo dann gewisse Sachen halt sehr langwierig machen kann. Und von dem her würde ich jetzt nicht von einer schwierigsten Verletzung reden. Also ich hatte mal einen MotoGP-Fahrer, der beim Motocross-Fahren sich mehr oder weniger die ganze rechte Seite demoliert hat. Okay. Und zum Glück der Kopf nicht. Und der hat dann schon ziemlich lang gebraucht.
Ja, wie ist das denn gegangen?
Ja, der hat schon... Also er ist relativ schnell wieder auf der Beine, aber bis er 100% wieder fix ist, ist es schon wie Vierteljahr, bis ins Jahr gegangen.
Das ist schon lang, allein schon, eben wenn du gesagt hast, mental sich das überhaupt einstellen, ja. Trotzdem wieder können auf die Beine zu kommen, wieder können zu arbeiten. So, ja.
Ja. Oder natürlich auch, ich meine, das Kreuzband ist auch immer eine schwere Verletzung, wo man halt auch ab dem Vierteljahr sicher muss rechnen.
Ich denke jetzt gerade an Sachen, die jetzt gerade sind oder kürzlich sind. Beim Fußball, der Jamal Musiala, wo er das Wadenbein gebrochen hat, ist das unterschiedlich. Klar, von Mensch zu Mensch, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das je nach Alter unterschiedlich etwas macht mit dem Sportler, wenn er sich jetzt mit 35 ist, was dabei bricht, oder wie ein Jamal Musiala Anfang 20. Hast du das auch miterlebt, dass auch das ein Faktor ist?
Ja, sicher. Also gut, die Jungen heilen ja meistens ein bisschen heiler. Dafür sind sie unerfahren. Wenden vielleicht ein bisschen zu viel oder zu schnell oder was immer. Vor allem sind sie mit der Situation überfordert. Ich kann jetzt nicht mehr shooten, ich verpasse alles. Und das ist natürlich schon etwas anderes. Wobei eben mittlerweile sind die sehr, sehr professionell betreut. Und ich meine, einer der klassischsten Leute war der Marcel Koller. Er hat sich auch mehrmals schwer verletzt. Und das ist ja wirklich ein Stehaufmännchen par excellence. Und hat dann wirklich bis 36
durchgezogen
auf höchstem Niveau, wo es unglaubliche Willens- und auch Arbeitsleistungen war. Und das ist auch immer noch so ein Vorbild für mich, um zurückzukommen.
Ja, dass immer wieder aufstehen.
Wieder kommen und wieder arbeiten dran. Und, ja.
Hast du mit ihm auch mal gearbeitet?
Ich habe ihn natürlich in der GC gehabt, wo er noch Spieler war. Und nachher habe ich mit ihm vor allem Kontakt gehabt, immer wieder. Also ich bin mal besuchen in Wien, wo er mit dem Österreicher war. Oder wir haben auch sonst jemanden Kontakt. Aber ich habe vor allem in der GZ-Zeit habe ich ihn eigentlich zum Abschluss von der Karriere gehabt. Also er hat dort im 96 dann eigentlich aufgehört. Und das war echt der Zeit, wo ich dort war. Und habe ihn eigentlich noch dürfen voll erleben.
Mhm.
Und habe ihn eigentlich kennengelernt im Reha-Center in Einsiedeln.
Ja.
Wo er ausgelagert worden ist. Und das ist auch eine lustige Geschichte. Also, ich habe dort gearbeitet mit dem Nordisch Kombinierter und dem Skispringer. Ins, eben mit Peter Döller. Das ist ein spezielles Reha-Center, sehr fortschrittlich. Und der Erich Vogel hat immer GC-Spieler dort raufgeschickt.
Mhm.
Und dann sind die eben zum Teil bei mir gelandet. Und dann irgendwann hat der Vogel gesagt, du, den wollen wir nicht dort oben, den wollen wir bei uns. Und darum habe ich die Chance bekommen, bei GC zu arbeiten.
Sehr gut. Bist du selber auch Fußballfan vom Verein?
Also ich war immer fußballbegeistert. Mhm. Habe mich dann aber als Jugendlicher und Kollegen und Skiclub und so bei uns draus in die Richtung entwickelt.
Mhm.
Ich habe aber immer gerne geshootet. Wir haben auch jede Woche im Training geshootet. Und also das hat sich eigentlich durchgezogen. Aber mehr als Grümpelturnier habe ich nie gehabt. Und es ist klar, als Junge ist natürlich Luzern ein bisschen naheliegend.
Mhm.
Aber ich bin natürlich dann auch in die Zeit hineingekommen, wo GC hervorragend war, da 78 und so. Und dann haben wir uns in Luzern GC-Liebli geschmiedert. Und es ist dann irgendwie winnen, hat es mir dann zu GC zurückgespielt und habe dann dort wirklich 5 wunderbare Jahre dürfen haben. Und von dem her ist es so ein Herzensverein.
Von neue Fragen, ja, sicher.
Ja, aber ich bin da eigentlich mittlerweile relativ frei abgestützt. Also ich habe den Junioren darf beim FCZ mittrainieren, wo hervorragende Arbeit macht mit den Jungen. Und ich bin auch noch, was habe ich noch gerne? Also Bayern finde ich eigentlich auch ein cooler Club.
Das haben wir etwas gemeinsam, finde ich cool.
Ihr finde ich auch gut, und, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da für einen Club nicht an das Feuer gehe. Ich tue die Fußballszene auch sehr genau beobachten.
Bayern, Schweizer Nazi, Fußball, da kommt mir jemand in Sinn, der den gleichen Vornamen trägt wie du. Hast du mit dem Ottmar Hitzfeld auch mal in irgendeiner Art und Weise sportlich zusammengearbeitet? Vielleicht bei der Zeit, wo er in der Nazi-Trainer war, vielleicht?
Leider nicht.
Schade. Ja, aber er hat gerne Schiller.
Ja, ich hätte gerne. Es ist so, ich habe dann noch, nach Alinghi habe ich dann noch die Chancen bekommen. Relativ kurzfristig, 2007. Im Herbst zu den Nazis gestossen. Die Vorbereitung für die Euro 2008.
Im eigenen Land, ja.
Im eigenen Land, weil sie haben dann gemerkt, wir haben Haufen Verletzte. Es sind Haufen, die noch ein bisschen spezial betreut sein. Und ich habe dann dürfen, das war eine ganz coole Sache, gewesen, eigentlich so ein bisschen in die verschiedenen Clubs schauen, mit den Trainern reden, mit den Spielern austauschen, dass einfach, dass die auf die Euro wieder fit werden.
Und sind alle wieder fit geworden?
Fast all nicht ganz. Und die eine oder andere ist wieder ausgefallen. Und dann haben wir dann auch die Vorbereitung für die Euro. Wir haben die tröpfchenweise dann auch abgeholt und dann durfte ich die Euro noch mitmachen. Und dann ist ja dann der Köbi fertig gewesen. Und das Projekt ist eigentlich in dem Sinne auch fertig gewesen. Und dann ist der Ottmar Hitzfeld gekommen. Und der hat mich eben nicht gekannt. Also er war vor mir bei GC und nach mir bei der Nazi. Und er hat seinen Trainer mitgenommen in Kroatien, der ein Top-Mann oder ein Top-Mann ist. Und ich bin dort ein bisschen zwischen Stil und Bank gehalten.
Das gibt es manchmal.
Das ist Sport und ja, kein Problem.
Gibt es etwas, wenn du zugrennst, so eine Art Niederlage in deinem Beruf, wo du sagst, hey, das ist, das hat nicht geklappt, das ist mega schade, oder im anderen Extrem, etwas, was dich mega gefreut hat, bis es mega geklappt hat, mit dem Athlet?
Also ich habe extrem viele Highlights dürfen erleben. Also was mich sicher geformt hat, ist die Euro 08 gewesen, wo wir eigentlich einen sehr grossen Aufwand betrieben haben, wo einfach aber nicht so gelaufen ist, wie wir es gerne gehabt hätten. Und wenn du nach zwei Spielen im eigenen Land ausscheidest, das tut dir schon weh. Also wenn du dann nachher wieder zur Verarbeitung drei Tage später mit dem Velo über eine Klause gefahren und dann überall die Schweizer Fahnen siehst und Zeug und Hoppschweiz und weiss nicht was und bist du aus. Ja, das war stark gesehen und sie haben sich alle darauf gefreut. Aber umso mehr freut es mich jetzt, dass bei den Frauen
ich würde sagen, klar, aber das hat mega schön gewesen und mega cool und erfolgreich. Ja,
ja. Von dem her ist es gut. Und sonst habe ich natürlich wunderschöne Zeiten dürfen haben, sei es mit dem Skiverband, mit Olympiaden in Lillehammer oder eben GC, wo mit dem Christian Gross, aber nachher dann auch noch mit dem Roy Hodgson, Roger Hegi und Fringer.
Alles Größen vom Fußball.
Ja, wo wir da seine Sachen dürfen gewinnen. Und dann ist ja weitergegangen mit dem Motorsport. Wir sind Marcel Fessler vor allem auch, wo ich dann das Ganze reingekommen bin, Tom Lütti. Und eigentlich etwas vom Schönsten und Größten ist natürlich schon Alinghi gesehen, 2007 in Valencia. Das ist halt speziell gewesen, weil wir 2,5 Jahre da unten gelebt haben.
Ja.
Und uns eigentlich Tag für Tag darauf vorbereitet. Und wenn du das dann nachher gewünscht, ist es natürlich schon ein schöner.
Größter, ne?
Als wenn du jetzt verloren hättest. Mhm. Aber hättest du nicht schlechter geschafft. Aber es ist einfach schöner mit Wünschen im Sport.
Das ist so.
Aber es kann meistens nur einen. Oder?
Das ist so, ja. Bist du dann auch auf dem, bei Alinghi, auch auf dem Boot mit dabei gewesen?
Also im Rennen nicht.
Ja.
Und ich kann ja nicht segeln. Also ich habe keine Ahnung segeln. Ich bin einfach zuständig für das Konditionstraining für die Ernährung. Und ich habe aber am Dörfen, wir hatten ja zwei Boote, wenn Grinder gefehlt haben, habe ich am Dörfen aufs Boot kurbeln.
Ja.
Also das ist das Einzige, was ich kurbeln Kommando. Sie haben dann sich ein bisschen Späste gemacht und haben mir dann ein bisschen mehr Gewiss gegeben.
Mit Schwierigkeit.
Ja, so könnt ihr dann da zuschalten. Und so bin ich ab und zu auf dem Boot gesehen und ich durfte sich ab und zu mit zuschauen, wenn sie Regatten gesegelt haben. Also nicht Regatta, aber intern, um zu sehen, was da wirklich abgeht. Auch. Das war schon auch faszinierend gewesen.
Das ist mega schnell, oder? Ich meine, die Boote sind unglaublich schnell.
Ja, unsere sind dort noch nicht so schnell. Sie haben jetzt da die Neuen. Wir sind auch da draußen viel, viel schneller. Ja. Unsere sind noch eher ein bisschen schwerfälliger zu sehen, aber auch dort, die Kräfte, die dort wirken und der Krach, und das ist ja so wie ein Kriegsgefecht. Also, wenn das dort losgeht. Aber extrem faszinierend, die Mischung zwischen Technik und Mensch. Und dann eben auch noch wieder Taktik und Psyche, die dann schon auch eine grosse Rolle spielt.
Ja. Im Motorsport auch, oder?
Ja, das ist dann so eine Überleitung auch im Motorsport. Ja, ja, genau. Wo halt auch sehr viel Technik, sehr viel Taktik, sehr viel Material, Geld auch im Spiel ist.
Mhm.
Und es ist spannend, eigentlich dann die Leute körperlich darauf vorzubereiten. Und Haufen sind dann eigentlich gar nicht richtig parat. Mhm. Für das, was andere parat ist, sind sie dann eigentlich gar nicht so parat gewesen. Aber das hat sich natürlich in den letzten Jahren auch wahnsinnig verbessert.
Also inwiefern?
Also die sind viel, also sind super Athleten alle zusammen. Mhm. Sie sind natürlich, es ist natürlich so wie die Generation Gamer.
Mhm.
Das ist auch, die sind ganz anders. Also wir haben so eine Testbatterie, die ich mit dem Marcel Fässer das erste Mal 1998 gemacht habe.
Mhm.
Und die machen wir jetzt noch. Und okay. Ich habe mittlerweile etwa 300 Rennfahrer getestet in all diesen Jahren.
Wow.
Und es ist noch spannend. Also zum Beispiel Ausdauerleistung ist runtergegangen. So
okay. Ah, ja.
Kraftausdauerleistung runtergegangen.
Oder Konzentration?
Aber Konzentration und Reaktion sprungen auch drauf. Ja. Also und du merkst, es ist eine andere Generation von Fahrern. Mhm. Wo extrem aufnahmefähig ist, extrem koordinativ, kognitiv stark, und aber gleichzeitig aber immer noch Höchstleistung muss bringen im Amt.
Konditionell
wie ich top sein. Ja, genau.
Wenn du jetzt auf dem Motorrad bist oder auf dem Eiswagen oder in Le Mans in so einem Auto hin, das ist bei Le Mans 24 Stunden. Ich fahre ja nicht 24 Stunden einen durch, aber ich fahre ja ein paar Stunden durch.
Ja.
Tag und Nacht. Mhm. Ist das auch etwas, wo man als Trainer für den Athlet speziell muss den Athlet vorbereiten, dass halt über Stunden in den Kreis umeinander fahren geht und die Konzentration aufhalten. Das ist auch warm, wie sonst etwas wahrscheinlich dann irgendwann in so einem Auto, oder?
Ja, ja, also das ist, also der Le Mans-Fahrer trainiert natürlich ein bisschen anders als jetzt der DTM-Fahrer.
Ja, klar, ja, ja.
Logisch. Aber am Schluss sind es Rennfahrer, und der Le Mans-Fahrer muss sicher eine hervorragende Grundkondition haben und auch Konzentration über lange Zeit können hochhalten, plus eben auch temperaturresistent sein. Dann gibt es noch so ein bisschen die Nachtspezialisten, also es gibt Tätige, die speziell gut sehen in der Nacht. Ja. Ja, die lässt dann auch eher dann vor. Ja. Also ja, es ist so ein bisschen ja, alles, aber es ist natürlich schon, sie sind natürlich dann auch nicht so am Limit, wie wenn du jetzt Quali fährst in der Formel 1. Ja, ja. Das ist natürlich
wie eben kürzer ist, oder?
Ja, das ist gut, Quali, ja, genau. Und, aber es ist faszinierend, was die abliefern. Und aber schlafen tun sie nicht viel, aber leisten müssen das gleiche Haufen.
Ja, ja. Das kann ich denke, gerade schlafen ist das auch, in den letzten Jahren ist das ja auch ein wichtiger Faktor mehr geworden, im Bereich Kondition, im Bereich Konzentration, dass das dazugehört. Es gibt ja Sportler wie ein Cristiano Ronaldo zum Beispiel, die sagen, ich habe mir eine spezielle Art von Schlafrhythmus angeeignet. Ist das individuell, muss man das individuell anschauen, oder ist das grundsätzlich so, ja, gut oder schlecht? Also, wie siehst du das?
Also gut, der Kollege im Allgemeinen ist natürlich der Schlüssel zum Erfolg, neben einem guten Training und allem anderen. Aber wer im richtigen Moment auch wollte, der hat sicher Vorteile. Und da gibt es jetzt eben ganz individuelle Sachen. Also es gibt Tätige, die kommen mit sehr wenig Schlaf aus. Da gibt es Tätige, die pennen stundenlang. Und also von dem her muss jeder ein bisschen seinen Rhythmus finden, seine Habits, um wirklich eben parat zu sein auf den Punkt. Und dann kann man nicht sagen, das ist falsch und das ist richtig. Und es gibt ja mittlerweile auch sehr viele eben Hilfsmittel mit Kopf für Konzentrationsübungen.
Ja,
genau, mit Licht, mit wo man sich kann oben abholen und wieder rauffahren. Also da ist es, das ist ein grosser Teil vom sportlichen Erfolg. Ja.
Hast du in deiner beruflichen Zeit auch junge Athleten gehabt, wo du wie mit auf dem Weg begleitet hast? Und hast du jetzt irgendwie gemerkt, hey, eben, das ist ein Burger gehabt, umso jünger, desto ist es halt anders als älter, aber es sind andere Herausforderungen.
Ja. Ja, ja, also die Jungen sind sicher, musst du anders angehen. Also der Marcel Fässler war eigentlich auch ein Junge gewesen, wobei ich ihn erst mit 22 kennengelernt habe. Dafür hatte er dann bis 44 gehabt, 22 Jahre. Aber er war eigentlich dort ein sehr junger Athlet gewesen, was das körperliche Training betrifft. Aber natürlich ein erwachsener Mann oder ja, ein Lausbub. Ja, beides, ja. Und, aber wir haben natürlich jetzt junge gehabt, so 10-jährige, 12-jährige Kartfahrer, die wir natürlich begleitet haben, jetzt,
Motorsport.
Motorsport, wo du natürlich ganz anders musst angehen als die Erwachsenen, das ist klar. Und es ist mal einer gekommen, der war 8 oder 9 gewesen.
What?
Und dann, habe ich gesagt, also 110 nehme ich mich kennen. Mhm. Und dann habe ich aber noch eine Mitarbeiterin gehabt, die eine Kinderskischule gegeben. Nebendran, oder das war Skilehrerin, und sie hat gesagt, ich arbeite mit dem, und sie hat dann mit dem da so Kinderparcours gemacht und Zeug. Und
bis er dann ready
ist. Ja, bitte dann.
Ready
ist. Ja, genau. Ja.
Ja. Wie geht man, oder wie gehst du das an mit so jungen Menschen, die etwas sportlich erreichen wollen, das Ziel haben? Die haben ja nebendran, müssen sie auch noch Schule und Ausbildung das auch noch achten. Ist das auch so ein bisschen in der persönlichen Ebene auch noch eine Herausforderung, die denen Leute sagen, hey, mega cool, dass du das Ziel hast, dass du das durchmachen willst, aber vergiss nicht, du musst auch Ausbildungstechnisch, weil der Sport ist maximal so und so, sag ich mal, 20 Jahre, 15 Jahre, wirklich ein Teil von dir.
Ja, ja. Nein, das gehört absolut dazu. Und wobei man muss sagen, in der Schweiz haben wir ja da hervorragende Systeme, Schulen, Sportschule. Also wenn einer Sport und Ausbildung machen will, dann ist in der Schweiz wirklich von mir aus gesehen gut aufgehoben. Es ist klar, der Junge sieht dann natürlich vor allem den Sport. Es ist völlig klar. Und das Ziel ist, Weltmeister zu werden oder ich weiß nicht was. Und er soll auch auf das arbeiten. Er muss einfach nebendran noch seine Schule machen. Es gibt aber auch Dätige, die es abgebrochen haben und dann durchgezogen. Mhm. Es kann Albuen kommen, aber es ist schon nicht die Regel. Ja, ja. Also grundsätzlich ist es so, dass man sicher einen Abschluss sollte machen sollte.
Zum nachher etwas probieren
zu können. Und es ist auch nicht gut, wenn du als Junge nur Sport hast. Weißt, also das ist ja dann auch ein bisschen ein Aufbau. Und musst ein bisschen gefordert sein auf anderen Ebenen. Es gibt natürlich aber auch Sportarten, wo fast keine Chance hast, und nicht Vollprofi bist.
Ja, zum Geld verdienen.
Ja, klar. Also schon in jungen Jahren. Aber jetzt da in der Regel klappt das eigentlich sehr gut. Und das wird man schon auch mitgeben. Und das ist auch ein Teil von der Betreuung, die wir anbieten. Also das gehört dazu. Also es ist ja nicht nur das Training und Therapie und alles, sondern wir probieren das ganze Umfeld auch zu integrieren und schauen, dass alles stimmt. Und dass er das machen kann. Und ich sage im Jungen immer, gib alles, mach alles. Und wenn es dann halt nicht klappt, dann musst du in den Spiegel schauen und sagen, okay, das hat nicht gelangt. Aber ich habe eine gute Zeit gehabt, ich habe viel gelernt, ich habe etwas mitgenommen fürs Leben. Und das probiere ich ihnen eigentlich immer
zu sagen. Richtig eine böse Frage, aber wer war so das grösste Talent, das es nachher mit dem, was du zusammen geschafft hast, was nachher in seiner Sportart dann auch geschafft hat?
Ja, ich habe Haufen super. Also von klein auf habe ich oft natürlich mehr oder weniger fertige Athleten gehabt.
Ja, ja.
Also gerade am Anfang auch von meiner Betreuerkarriere. Also mit Olympiaden, mit der GC und so. Das sind natürlich dann
fast später bis
fertige Spieler gewesen. Was noch spannend war, wir haben Ricardo Cabanas und Bruno Berner. Die sind eigentlich dann im 91, 92, wo ich in Einsiedler war, sind die von GC als 14-Jährige, 15-Jährige aufgeschickt worden zum extra Training zu machen, weil es beide Verletzungen hatten.
Ja.
Und die habe ich dann eigentlich lang verfolgt oder mit mir gesehen. Und eigentlich das grösste Talent, das wir im Motorsport hatten, war der Fabio Leimer. Der kämpft fast niemand mehr. Aber der war enorm talentiert und hat dann auch geschafft, bis in die GP2 zu kommen. Hat die gewonnen. Und früher war eigentlich die Regel, wenn du GP2 gewinnst, dass du nachher ein Formel-1-Cockpit bekommst. Und das war bei ihm leider nicht der Fall gewesen. Und er ist dann auch irgendwann früher oder später verschwunden von der Bildfläche. Aber schön ist, dass er, obwohl er jetzt verschwunden ist, mir ab und zu wieder anruft oder dass wir Kontakt haben. Cool, ja. Er hat nicht eine einfache Zeit gehabt nachher, aber er scheint sich gefangen zu haben und macht jetzt etwas, ja, was ihm Spass macht.
Ja, etwas, was nicht mit Sport zu tun
hat. Er ist noch lange in einem Kart-Team, den ich gesehen, aber jetzt macht er etwas, was nicht mit Sport zu tun hat.
Formel 1 hast du auch die Athleten gehabt?
Nein, nur am Rande. Mhm. Also da gibt es selber und selber hat ihre eigenen Leute gehabt. Mhm. Wir haben aber ab und zu so ein bisschen einen Austausch gehabt mit ihnen. Und ich habe eigentlich noch mit dem Trainer von Kimi Räikkönen einen guten Austausch gehabt, ist ein Kollege von mir. Wir haben uns viel getroffen. Der Kimi ist auch mit uns klettern oder so. Aber jetzt Formel 1 Rennfahrer, außer etwa mal für einen Test, habe ich einen gehabt. Ich habe jetzt eigentlich nie fix geschafft. Und wo sich dann die Chance gegeben hat, mit der Formel 1 mitzugehen oder Möglichkeiten, ist dann die Familie da gewesen, das mache ich sicher nicht.
Mhm. Ja. Das ist dann zu viel wild.
Ja, sind
üb unterwegs.
Nein,
20 oder und Welt oder?
Nein, also 300 Tage wächst, dann bin ich hinterher. Das ist nicht intelligent. Also in meiner
Sicht. Ja,
aber es gibt andere, wo das halt müssen. Schon unbedingt. Aber ich konnte auswählen und habe gefunden, nein, lieber sollen die Leute zu mir kommen und da bei mir auftanken. Und dann wieder die grosse Welt raus, dann kann ich daheim bei der Familie sein.
Mm, mm. Du hast auch Athletinnen wie Bencic, glaube ich, betreut.
Ja, so, es ist ab und zu vorbei.
Ja, genau. Im Tennisbereich Tennis ist ja, hat einen riesen Hype über Jahrzehnte gehabt, über, ich sage jetzt mal, 2 Jahrzehnte, du, der Roger Federer. Mhm. Hat man das auch gemerkt? Hast du das auch gemerkt in der Betreuung von so Athleten, dass das ein Hype war, während King Roger so aktiv war?
Ja, also es ist klar, das ist natürlich ein Übersportler. Mhm. Ich habe ja zu Beginn auch noch mit Martinus Hirner ein bisschen arbeiten, in ganz jungen Jahren. Und sie hat ja das dann eigentlich lanciert. Und dank ihr ist eigentlich auch der Tennis in der Schweiz dann wieder richtig ins Rollen gekommen. Und der Roger hat halt noch eins draufgepackt, oder zwei oder drei. Und ja, das ist klar. Es war ja eine unglaublich goldige Generation gewesen, ja, mit Wawrinka und Bencic. Und das hat man schon gemerkt, dass der Tennis... dass wir eine Tennisnation sind, neben dem Segeln und dem Skifahren.
Ja, Skifahren auch, gell? Also dort, das ist natürlich auch lange Zeit immer so ein Zweikampf gewesen, Österreich und Schweiz, oder? Hast du das auch miterlebt?
Ja, klar. Also ich bin ja mehr ein bisschen im nordischen Bereich. Habe dann aber auch eine Militärskimannschaft betreut. Das war nach meinem Militärdienst gewesen. Und das bin ich auch mit den Alpinen in Kontakt gekommen. Und habe dann auch ein Jahr lang mal Vorbereitung gemacht von Bruno Kerner.
Mhm.
Sommervorbereitung. Ja. Und habe natürlich auch, ich fahre gerne Ski und ein Schneesportler auch. Und von dem her immer wieder auch mit Skifahren zu tun gehabt. Und das ist, ich denke nach wie vor, die Sportart Nummer 1 in der Schweiz. Auch wenn andere natürlich jetzt da schon gekratzt haben.
Ja. Er ist dabei, also an Skifahren kommt und noch nichts an, weder Tennis, noch Hockey, noch Fußball. Aber
wir haben überall aufgeholt und es ist fantastisch, eigentlich, welche Breite von Sportlern wir in der Schweiz haben.
Ja, also ich finde das einmal faszinierend, wenn ich daran denke und dann fast schon vergleichbar ist wie mit so Ländern wie Kroatien, wo auch nicht viel, viel grösser ist. Mhm. Und auch so breit aufgestellt ist im Sport, oder? Und meine, schau, die Wieslander, die sind, glaube ich, 200,000-300,000 Leute dort und sind auch letztes Jahr viele Sachen mega gut, oder?
Oder kann man bewegen,
Norwegen, kann man sich gut in vielen Bereichen in vielen Ländern etwas abschauen. Apropos abschauen, hast du dir in deiner Laufbahn auch Sachen von anderen abgeschaut? Oder sagen wir mal anders, was hast du mitgeschaut, gelernt aus dieser Zeit, wo du in so vielen Sportbereichen hast du arbeiten?
Ich hatte natürlich hervorragende Lehrmeister. Also ich hatte als Jugendlicher schon super Trainer im Langlaufbereich, also bei uns im Club und auch auf regionaler Ebene. Und sonst also wirklich Top-Trainer. Und ich muss sagen, dass sie zu dieser Zeit auf einem hervorragenden Niveau waren, wo ich jetzt auch beurteilen kann. Und ich habe dann dadurch, dass ich meine Physiotherapie-Schule in Leukerbad machen konnte, bin ich natürlich dort mit Hans Sprint, Zurbriggen und so, ich war durch diese Zeit gewesen, ein bisschen in Kontakt gekommen, habe dort einen Haufen gesehen. Und nachher dann mit meiner Arbeit am Skiverband, gerade mit dem nordischen Lillehammer, ist der Can Cili, der mich auch sehr geprägt hat, weil er hat ein perfekter Organisator gewesen, also der hat kein Detail rausgelassen. Im Hinblick auf einen Grossanlass. Also habe ich unheimlich viel gelernt. Es ist dann weitergegangen mit GC, mit dem Christian Gross und all diesen Trainern, mit dem, oder dem ganzen Club, wo sehr viel hat dürfen lernen. Der Erich Vogel auch, der mich geprägt hat. Der Romano Spadaro als Mensch, wahnsinniger Guter. Und das sind so Leute. Und dann ist es dann weitergegangen mit dem Rennsport, also der Marcel Fässler einerseits als Athlet, andererseits aber auch, wir haben eigentlich das ganze Rennfahrtraining dann wie so ein bisschen weiterentwickelt und das ist eine ganz grosse Persönlichkeit und dann natürlich mit Alingi, wo ich durfte, mit dem Jochen Schümann und all diesen Cracks von Neuseeland und aus der ganzen Welt arbeiten, wo die prägen. Und dann, ja, also es ist überall, oder dann eben mit der Nazi, der Köbi Kuhn. Und eine Person, die mich extrem geprägt hat, die mir eigentlich auch dann Haufen Türen aufgetaucht ist, war Jean-Pierre Ecker, der leider verstorben ist jetzt vor zwei Wochen. Wo ich eigentlich in der Physioschule in Leukerbad schon kennengelernt habe, war der Sportdirektor. Aber dann eigentlich immer wieder über den Weg gelaufen ist, dann eine Trainerbildung in Macklingen. Und dann war er der GC-Krafttrainer gewesen. Und der hat mir dann schlussendlich auch Türen aufgemacht für die europäische Konditionstrainer-Ausbildung plus eben auch noch den Alingi. Schlussendlich, dass ich eigentlich ihm sein Amt hat dürfen übernehmen in der Swissair-Kampagne. Ja,
genau. Ja. Von all diesen Sachen, von den Sportarten, was ich noch fragen wollte, genau. Skispringen auch? Ist das auch Teil von dir gewesen?
Ja, also.
Ich will noch korrigieren,
nein, es ist ja, ich war, also, einfach mein erster Athlet, das war ein Freund, ein Jugendfreund von mir. Der ist nachher relativ früh auf Stams gegangen, das Skigymnasium. Und der hat dann nachher auf die Olympischen Spiele in Calgary, ist immer eigene Weg gegangen, hat ein spezielles Trainingsprogramm gemacht, das Höhentraining.
Okay, ja.
Und dann ist der Anfrage gekommen, ich bin jetzt in Leukerbad in der Schule gewesen, aber kein zu uns gekommen. Ich gehe mich auf und gehe trainieren und unten leben. Und das war der Hippolyt Kemp gewesen. Und das war mein erster Athlet, den ich dann ein bisschen mitbetreuen durfte. In dieser Zeit, wo dann aber auch gerade Olympiasieger wurde, ist 1988
ein Jugendfreund und dann noch
ja, und das ist so ein mein Bezug zu Skispringen, aber weiter als 10 Meter bin ich nie unter selber.
Bist du selber auch schon?
Nein, also wir haben das als Kinder. Ja, aber nein, ich bin nie. Man wird im Skispringen für Biathleten.
Bist du mal auf so einer Schanze oben gestanden?
Ja, bin ich schon, aber ich würde gerne wieder abfahren. Ja, im Lift.
Ich bin vor. Das ist lang, lang her, habe ich mal ein Interview machen mit dem Simon Amann, an der Schweizmeisterschaft da in Neisilis, glaube ich, bei der Schanze. Und dann bin ich dort angefahren und dann habe ich die Schanze gesehen und ich dachte, das kannst du nicht machen. Das ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Das siehst du im Fernsehen nicht, wie gerade so gross und wie das imposant ist. Und wenn du dann noch schief fliegen denkst, was dann noch weiter fliegen, ist dann schon wow. Also, ja, da bin ich auch lieber. Also, ich bin lange Ski gefahren, Ski Alpin, aber auch nie Abfahrt oder so, sondern ich dachte, nicht zu schnell, schwierig. Aber nein, Skispringen.
Ja, das ist schon ganz. Es hat wieder viel wieder auch mit Motorsport zu tun.
Ja.
Mit der Zision.
Mhm.
Und ich habe ja dann eben in Einsiedeln, via Deleur, haben wir ja den Center in Einsiedeln auch ein bisschen betreut, wo natürlich all die Skispringer und Nordisch kombiniert waren zu dieser Zeit. Mhm. Oder immer noch. Durch das habe ich schon Bezug. Und es ist jetzt so, ich habe jetzt noch den Pascal Müller.
Mhm.
Das ist eigentlich im Moment der beste Schweizer Nordisch Kombinierer. Der kommt regelmässig bei mir vorbei. Das ist der Sohn von einem Jugendfreund und ich kenne den eigentlich seit er vom Spital heimgekommen ist, nach der Geburt. Und du ihn ein bisschen unterstützen, auch allem zu. Ja, genau. Er hat immer ein bisschen Pech mit seinen Tieren, aber sonst hat er sich ja zweimal verletzt. Einmal, weil er den Katz nachgekommen ist und einmal, weil er einen Fisch gefangen
hat. Nein, es gibt so die witzigsten ein letztes Geschichte, ja, bekannt.
Ja, aber der kommt sicher. Er ist voll im Programm zur Olympiade und Turin.
Ja. Bist du denn auch, hast du auch Ambitionen, dort irgendwie dann dabei zu sein?
Nein. Also, eben, das ist, also im Moment eben, habe ich genug zu tun daheim mit meinen zwei Kindern und das Geschäft. Und ich möchte im Moment gar nicht so lange weg. Und das alles schleifen da, sondern es ist mir wohl so. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich früher oder später dann vielleicht wieder mal ein bisschen mehr in Betreuungsaufgaben gehen, auswärts. Aber ich denke, der Elan, den ich mit 20, 30 hatte, wird jetzt vermutlich mit 60 nicht mehr.
Irgendwann
wird das ja schon ein bisschen ab. Ja, und ich habe es ja lange gut gehabt. So, und von dem her tue ich das gerne geniessen. Also ich gehe gerne an Sportwettkämpfe schauen. Und dann einen schönen Hand, gehen wir wieder heim. Ja. Genau, ja. Einen dummen Latz haben, für ein dummes Bruch machen und gehen wir wieder heim.
Was ist so, hast du für dich ein Lebensmotto, ein Credo, das dich in deinem Berufsalltag begleitet hat oder auch privat begleitet hat? Oder noch begleitet?
Ja, eigentlich jeden Tag das Beste machen. Mhm. Also ich glaube, das ist immer Tag Null.
Mhm.
Was war, ist es. Das prägt dich, das ist um. Was kommt, das weisst du nicht. Und das, was du heute machst oder was du jetzt machst, das kannst du verändern oder das kannst du positiv beeinflussen. Und das ist eigentlich so ein bisschen meine Philosophie. Ich bin auch nicht einer, der extrem gerne lang vorausplanet, sei es mit Trainingsplänen, aber auch sonst, weil es kommt meistens eh wieder anders. Und, aber das ist schon so ein bisschen aus jedem Tag, aus jeder Situation probieren, das Beste zu machen.
Und das hast du auch deinen Athleten mitgegeben, oder?
Ja, sicher, wobei der eine oder andere natürlich noch wieder andere Sachen auch hat.
Ja.
Aber es ist, wir kommen wieder ein bisschen auf den Anfang zurück. Also eben, du schaust, wie geht es dem, wie ist er drauf und machst dann das beste Training, das für ihn passt.
Ja.
Und dann geht es wieder weiter.
Ja.
Und nicht das, was du irgendeinen Monat vorausgeplant hast.
Da wirklich Tag für Tag
schauen. Ja, genau.
Und so. Und ja. Wie die Entwicklung dann ist.
Ja, genau. Und das kannst du natürlich aber auch nur, wenn du eine Mannschaft hast, ist natürlich schwierig, die Individualisierung.
Ja. Nur im Einzel.
Aber darum mache ich auch sehr gerne Einzelteam. Sei es Sportler, aber sei es auch, wir haben ja auch viele Manager und Leute, die sonst beansprucht sind, wo dann eigentlich genau das Gleiche machst wie mit den Sportlern. Einfach manchmal ein bisschen auf einem anderen Level, aber grundsätzlich machst du eigentlich genau das Gleiche.
Ja, ja. Und hast du, wie groß ist dein Team sozusagen jetzt, wo du die aufgebaut hast jetzt in deinem Bereich?
Ja, also wir sind nicht ein grosses Team. Also ich bin eigentlich mein Team mehr oder weniger. Aber ich habe Helfer. Ich habe Mitarbeiter, die mich unterstützen. Und ich habe einfach ganz viele Leute rundherum, die ganz viele Sachen ganz gut können. Wo ich dann mit ihnen zusammenarbeite und dann auch die Athleten wieder dort hinschicken und das Netzwerk.
Netzwerk richtig, oder?
Ist extrem wichtig, weil eben, du kannst nicht alles. Und es gibt so viele Sachen, die frisch kommen oder wo ein anderer besser kann. Und dann tust sie gerne dann einfach weiterschicken. Und, aber grundsätzlich sind wir da eigentlich so ein Zweimal-Betrieb, mhm. wo das probiert zu bewerkstelligen.
Was sind so, geht der Schluss, was sind so deine berufliche Ziele noch? Hast du noch Ziele, wo du hast gesagt, du bist jemand, nicht gerne voraus und planen, aber vielleicht hast du ja gleich, kann ich mir vorstellen, Ziele, die du noch erreichen willst, oder momentan Athleten, Athletinnen, wo du noch mitbegleiten willst, bis zu einem gewissen Ziel hin? Ja. Gibt es das?
Also Ziel ist sicher, das noch lange machen, was ich jetzt mache. Es ist auch so, es hat sich verändert in den letzten Jahren. Also ich habe weniger Sportler, weniger Top-Sport, also wirklich Top-Cracks, wie ich am Anfang hatte. Ich habe jetzt auch viele Leute eben, wo, aus dem Longevity-Bereich, die Zeit haben, die lang leben oder eben möglichst gut lang leben und sich das auch wollen und können leisten. Und ich habe mittlerweile noch einige Kunden in diesem Bereich.
Ja.
Und das ist auch sehr befriedigend. Und das ist ja auch ein bisschen eine Alterserscheinung. Also eben, ich bin auch nicht mehr mit den 20. Also ich kann es gut mit allen, aber es ist, machst nicht mehr alles mit. Ich auch körperlich nicht mehr. Und von dem her da habe ich jetzt nicht irgendwie ein Ziel, dass ich jetzt noch Sportler oder den möchte ich noch oder was immer. Aber ich bin natürlich immer offen, auch wenn ein Top-Sportler kommt oder Trainerkollegen von mir kommen und sagen, hey, schau mir den mal an. Was meinst du zu dem? Oder was könnte man? Hast du noch Ideen für den? Und so. Dann tue ich die gerne auch unterstützen und beraten. Und wir haben ein ganz spannendes Projekt. Das ist ein Bypress.
Mhm.
Das ist eine Firma. Das ist auch ein Trainingsroboter. Die Robotech heisst das. Die haben da schon, ich habe die kennengelernt in 2008. Das ist auch eine Weiterentwicklung und das ist ganz spannend im Bereich Diagnostik, Krafttraining, Schnellkraft, Maximalkrafttraining. Die tun jetzt in allem Oberkörperbereich und jetzt der Herbst reicht das Gerät raus. Es ist in der Pipeline. Und ich sehe mich auch eher ein bisschen bei solchen Sachen, solchen Projekten oder eben die Projekte dann auch wieder zu den Leuten bringen.
Mhm.
Und was mir auch sehr viel Spass macht, ist Trainerbildung, wo ich da von Mackling ab und zu als Experte arbeite.
Ja, cool, ja.
Das hält mich auch fachlich fit. Muss mich auseinandersetzen mit ganz verschiedensten Sportarten, wo ich da Diplomarbeiten lese, wo ich darf, die Leute dann auch prüfen. Und das ist für mich auch sehr bereichend. Und ja,
das was sind das bei Sportarten, die dort?
Das ist der Berufstrainerlehrgang. Also, das ist Querbeet. Also, da hat es von Fußball, Hockey, Handball, Ski, die so ein bisschen die grossen Dinge sind. Dann aber hat es natürlich Snowboard, Freestyle, Synchronschwimmen, Eiskunstschlag. Querbeet. Also, alle, die den Berufstrainerlehrgang machen, die haben eine Prüfung am Schluss. Und ich darf einer von diesen Experten dort sein. Ich weiss nicht, ob ich einen angenehmen gehe oder nicht. Probieren immer gerät zu sein. Und, sind auch, ich habe unheimlichen Respekt auch von denen, weil das ist doch eine schwierige Ausbildung, zeitintensiv, neben dem Job, manchmal neben dem Training, wo dann musst du in einer Lebensphase, manchmal so zwischen 25 und 35, 40, noch Familie und alles, musst dann alles zusammen, oder? Musst du Berufstrainer machen, musst du eine Diplomarbeit schreiben und ich habe höheren Respekt von ihr, wo der dann auf der Matte steht. Und von dem her, sind das aber auch alles eigentlich gute Leute, die wissen, was sie wollen und dementsprechend auch qualitativ auf höherem Niveau sind.
Und dann ist ein Weg weitergegangen?
Ja, in den verschiedensten Sportarten. Und du siehst natürlich dann auch eben die Sportarten, die dann halt wirklich voll professionell sind oder die, die dann wirklich Amateur sind. Und das ist dann zu Teil, sage ich, die Amateur sind, ist dann noch eigentlich ein härterer Brocken, das können
professionell
mal machen, ja.
Mit genau. Eben Pizza
machen. Ja, genau.
Ja, also eben Skifahren ist
ja, die
auf jeden Fall. So ein Teil ist so eine Sportart, wo du wahrscheinlich nur wirklich kannst mal auch an der Odermatt oder an der Spitze oben bist, oder? Oder weit vorne an der Spitze. Tennis je nachdem auch. Also wenn es nicht Fußball und nicht Hockey ist, dann wird es schon schwierig. Ja, oder?
Schwierig. Hey.
Ist es dann tatsächlich auch so aus deiner Erfahrung, dass Teamsportarten, wenn du in einer Teamsportart bist, immer das professionell, ohne etwas nebenbei zu machen, kannst du wohl leben, als wenn es Einzelsportler bist?
Nein. Also ich meine eben so Unihockey, Handball und so, das sind natürlich alles so halbprofessionelle oder zum Teil professionelle. Fußball ist okay, ist klar, ist professionell. Und das, ich meine auch im Skifahren, ich meine, die sind ja bis ins C-Kader, aber praktisch Profi. Ja. Für die Jungen, die machen mal vielleicht noch ein Jöppli und oder der grösste Aufwand ist dann nachher trainieren und Sponsoren suchen und dann das auf die Reihe bringen. Und da wird schon sehr professionell geschafft. Und eben, die tun da auch wirklich noch der erste Ausbildung meistens investieren zur Zeit. Wo sie professionell das machen. Und das finde ich auch super. Das soll jeder machen. Also die 15 Jahre, die du investierst, die verlierst du nicht. Also die lernst so viel anders dabei, dass das nicht verlorene Zeit ist. Aber es ist natürlich zum Teil ganz Herzbrot, das da gegessen wird.
Ja, musst viel durchbeissen. Ja. Hast du einmal im Behindertensportbereich gearbeitet?
Nein. Aber ich habe einen Kollegen, der behinderte Sportler immer betreut hat und habe von ihm eigentlich einiges mitbekommen. Mhm. Ja. Aber sonst habe ich eigentlich nie im behinderten Sport gearbeitet.
Würdest du das gerne? Oder mit so Athleten?
Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe eben auch grössten Respekt, was da geleistet wird. Also das ist unglaublich. Und es muss auch immer sehr lustig sein, so wie er es gesagt hat. Also es muss wirklich eine gute Sache sein. Es hat sich auch jetzt in meiner sportlichen Laufbahn noch nie so ergeben.
Ja. Ottmar, danke dir viel mal für deine Zeit und für das Gespräch. Es war mega cool, dich kennenzulernen, persönlich, aber auch vom Beruf her. Danke dir viel mal.
Sehr gerne. Danke auch.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.